Herzlich willkommen zum VIHA-Podcast mit Simon
und Moritz. Heute geht es um, was wir so gemacht haben, Sitzblockaden und mehr.
Viel Spaß. Wir haben natürlich keine Sitzblockaden gemacht. Aber was ging denn sonst so bei dir die Woche?
Also ich war ja quasi, wir haben uns ja am Montag noch gesehen. Das war eine gute Sache. Da sind wir mal, Shoutouts an alle, die Drachenschlucht kennen. Haben wir einen Spaziergang gemacht. Und Shoutouts natürlich an noch mehr Leute, die Dalaman kennen.
Jawohl.
Da waren wir nämlich Fuden. Das war schon mal mega.
Aber es gab leider noch keine T-Shirts. Sehr schade.
Nee, stimmt. Aber du hast auch nicht nachgefragt.
Ich habe nochmal nachgefragt, als wir gegangen sind.
Okay.
Weil ich habe nämlich vor längerer Zeit mit Sebastian Dietrich zusammen Döner-T-Shirts für uns dort mehr oder weniger bestellt. Er meinte halt, yo, genial, wenn wir mal wieder Team-Shirts bestellen, dann holen wir einfach zwei mehr mit und dann könnt ihr die mal abholen. Aber das ist leider noch nicht passiert. Also sie haben noch keine neuen gebraucht.
Ja. Ja, und das wären ja dann schon diese Orangenen mit weißer Schrift.
Ja, oder ja. Oder mit
diesen. Kriegen die denn?
Es gibt, glaube ich, auch welche, die haben so einen richtigen Dönerspieß hinten drauf. Ist ja auch wild.
Mega, mega, ja.
Ja. Mal gucken.
Das ist cool. Ja, die müsst ihr euch auf jeden Fall holen. Also vielleicht schwenkst du dann doch um von Reebok. Aber ich glaube, da hast du zu viele von Reebok.
Ja, da bräuchte ich eine Menge Döner-Shirts.
Ja.
Und das wäre dann auch irgendwie ein wildes Statement. Ich weiß nicht.
Ja, ja, das stimmt. Das wäre so, als wäre das so das Geilste, was du in deinem Leben erlebt hast, in dieser Dalaman, wenn du das Shirt tragen würdest. Aber es kommt nah ran. Also von daher, ja, okay. Ja, genau, also dann bin ich wieder zurückgefahren und habe wirklich auch, es gab so viele Dinge, wo ich zwecks Halloween hätte hingehen können. Ich habe alles, alles abgelehnt. Einmal schon dadurch, dass ich nach Dresden gefahren bin und dann hatte ich meine Rückfahrt gebucht und du warst ja dann noch bei Kati. Liebe Grüße.
Ja.
Oder? Und das war ja bestimmt auch sehr Halloween.
Das war auch sehr wild. Aber ist bei euch ist auch so gewesen, in Leipzig oder ich weiß nicht, vielleicht auch irgendwie von der Uni aus oder so, dass schon Halloween-Partys am Freitag davor gestartet haben? Also bei uns war das so mega das Ding.
Ja, ja, voll. Also zumindest auch so in Clubs und so war natürlich das ganze Wochenende schon so Halloween. Weil natürlich die Leute nicht so gerne von Montag auf Dienstag feiern wollten sozusagen.
Schwach.
Ich glaube, das ist so der Main Reason. Naja. Da gab es schon vorher Sachen.
Das erinnert mich daran, dass ich letztes Jahr mir im Atheum Corona geholt habe bei dieser Halloween-Party. Also ich gehe fest. Ja, das da habe ich mit Johannes Müller dort gefilmt in diesem Schuppen. Das war ja interessant, sag ich.
Und das
so.
Ist dann so eine jährliche Halloween-Feier.
Ich denke, das wird wieder gewesen sein dort.
Ja, okay.
Denke ich mal. Nee, aber bei Kati war es natürlich wieder sehr wild. Ihr Vater gab sich extreme Mühe, diesen Vorgarten zu verwandeln. Also es war, die haben ja so eine Reihenhaushälfte, kann man sagen. Und davor haben sie so einen kleinen Vorgarten und dann ist nochmal eine sehr breite Grasfläche bis zum Bürgersteig irgendwie. Und darauf wurde quasi so ein Tunnel aufgebaut, wo man durchgehen konnte aus Pappkartons. Schön eingehangen mit Spinnenweben und Decken und da drin hingen alle möglichen Halloween-Figuren, irgendwelche verkrüppelten Fledermäuse und Hexen und ganz viel Nebel wurde auch gestaltet. Und ihr Vater hatte so ein Mikrofon, wo er dann die Leute mal empfangen hat und gefragt hat, was sie für einen coolen Spruch drauf haben. Und wer keinen Spruch drauf hatte, musste
nicht. Natürlich hat er ein Mikrofon.
Natürlich. Und da war auch extra noch ein bisschen Hall drauf gemischt auf das Mic. Das ist natürlich auch wichtig. Den Effekt.
Sick.
Ja, ja. Und natürlich war die ganze Familie involviert, ne? Kati stand auch in irgendeiner Ecke und hat Leute erschreckt in dem Gang. Und Wenzel hat, schöne Grüße, mit so einer Fake-Hand durch irgendein Loch im Pappkarton die Leute so begrapscht im richtigen Moment. Das war auch lustig.
Das ist so stark. Das ist so stark. Also wirklich, das ist cool. Ich habe, ich finde das mega, dass wenn man, also Shoutouts auch nochmal an Katis Papa. Ich finde das irgendwie, finde ich das cool, wenn man auch wenn man so richtig seriously erwachsen ist und es wirklich gar nicht mehr diskussionsfähig ist, ob man erwachsen ist oder nicht. Das geht ja bei uns gerade noch so. Aber wenn man dann trotzdem noch einfach so ein Fun-Projekt hat, was wirklich keinen tieferen Sinn hat, außer dass man so einfach großen Spaß dabei hat.
Ja.
Das finde ich genial. Ich glaube, das braucht man, oder beziehungsweise das glaube ich mega gut, um so ein bisschen um so ein bisschen sein Leben noch weiter aufzuwerten. Ich glaube, das ist cool. Ja.
Ja, ich bin halt, ich war halt früher als Kind auch noch nie so richtig der Halloween-Fan. Also ich,
das stimmt.
Also dieses um die Häuser ziehen und bei Leuten klingeln, das hat man halt so mitgemacht. Irgendeine Freundesgruppe hat dann halt abgeholt und dann hat man das so gemacht. Aber ich weiß nicht, ich habe es irgendwie nie so richtig gefeiert, dieses Halloween. Weil zum Beispiel bei Fasching fand ich halt immer das Kind cool. Du konntest dich halt verkleiden, wie du wolltest. Bei Halloween hatte ich immer den Eindruck, du musst halt so eine Halloween-Figur machen. Ja. Du musst halt wieder so ein komisches Skelett oder irgendeine komische Hexe oder irgendwie sowas. Das war nicht so mein Ding.
Wobei, du kannst eigentlich jedes Kostüm machen und dann mit Blut.
Ja.
Also, wenn du also als Astronaut gehen willst, dann einfach so ein bisschen Blut ins Gesicht und zack, hast du ein gutes Halloween-Outfit. Naja.
Ja, das stimmt. Das ist also hin mit Weider mir auch aufgefallen. Die Leute haben einfach irgendwas angezogen zu Halloween und sich ein paar Runden gemacht und fertig.
Ja, das ist gut. Genau. Ja. Ja, also ich bin ja auch an sich gar nicht so der Verkleide-Mensch. Ich muss allerdings sagen, ich habe die Woche davor einen Krimi-Dinner gemacht.
Oh, schön.
Hier in der WG auch, aber mit meinen Psychologie-Leuten. Und das war sehr cool. Und
welches da habt ihr denn gespielt? Was gab's
das war so ein 20er Jahre und das spielte in so einem Charleston-Café und es gab so natürlich eine Barkeeperin und einen Kellner und dann gab es so eine edle Whisky-Lady. Es gab einen Millionär, der so ein bisschen aus dem Milieu war und so Drogen verkauft hat. Es gab so einen Saxophonisten. Ich war der Kellner. Also ich war eigentlich an sich sehr basic auch, dann auch vom Outfit. Ich hatte so eine Schiebermütze und so eine braune Jacke irgendwie und so ein Hemd und so eine Anzughose, also so ein bisschen schäbig, aber ich wollte unbedingt, das war halt in meiner Rollenbeschreibung drin, quasi nicht auffallen in dieser etwas gehobenen Society und habe deswegen mich ständig gekämmt. Das war so ein bisschen mein Tick. Und außerdem war ich auch der Mörder. Fun times. Und da war ich wirklich vorher, hatte ich richtig Angst, dass es so ein bisschen so ein Ding wird wie bei Werwolf und so nach 10 Minuten alle so, ja, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, es ist Moritz.
Ja.
Weil dann wird das ja, dann ist es ja mega der Lava-Abend einfach.
Ja, oh ja. Mann, Alter.
Das ist ja mega, das wäre ja mega low, wenn sich so alle mega verkleidet haben und dann ist so nach 12 Minuten, weil ich auch gar nicht so der gute Lügner bin eigentlich bei so Spielen, aber die Rollenkarten waren dann doch, ich hatte das noch nie voll gemacht, waren dann so inhaltsreich und es kamen so viele Informationen immer auf, dass quasi eigentlich genug Verwirrung da ist. Also wenn man jetzt nicht sich völlig komisch verhält, dann dauert das schon eine Weile. Zumindest hatte ich jetzt so das Gefühl, bis man da irgendwie weil jeder auch einmal verdächtigt wird und man sehr viele Motive gibt und alle irgendwie es potenziell hätten sein können und so bis zu einem gewissen Grad natürlich.
Ich fand es immer ein bisschen schwierig bei diesen Krimi-Dinnereien, dass man halt auch über seine eigene Rolle ja noch am Anfang nicht alles weiß.
Also nee, klar, das ist ja, das ist halt.
Und dadurch mega verhält man sich halt zum Teil so falsch, dass die anderen das dann nicht mehr richtig deuten können, was eigentlich deine Intentionen sind. Ja. Das fand ich immer ein bisschen kritisch.
Genau, aber das ist aber halt natürlich, führt natürlich auch ein bisschen dazu, dass man natürlich als Mörder erst später gefasst wird, wenn man gefasst wird.
Ja, du kannst dich selber am Anfang noch nicht verraten.
Weil du kannst halt auch
irgendwie, wie es passiert ist oder so.
Du kannst halt auch im Nachhinein dich quasi so ein bisschen contradicting oder anders verhalten und dann einfach sagen, also so ein bisschen in die Richtung, ja, das wusste ich noch nicht oder so. Weißt du, das ist halt, Naja, jedenfalls war das eine coole Sache mit, und ich hab's auch richtig genossen, so versuchen quasi so eine Rolle anzunehmen. Das fand ich irgendwie ganz cool. Ja, genau. Und dann war ich aber ich war ja da ein bisschen krank in der Woche und bin auch erst seit Dienstag wieder richtig am Start. Also bei mir ist das immer so der erste Tag, wo ich wieder so ein bisschen Sport mache. Da bin ich dann wieder richtig am Start.
Ja.
Das ist so meine Definition. Genau, und dann habe ich ja ganz normal Uni, viel Uni-Kram gehabt, ein bisschen Arbeit. Und genau, das war so meine Woche eigentlich im Großen. Also eher chillig, chillig. Ja, genau. Und du bist beim Serienschnitt hinterher?
Ja, schöne Grüße an Luis, meinen Regisseur. Nächste Woche Mittwoch wollen wir uns halt den Grobschnitt anschauen, auch gemeinsam mit Josie. Und da muss ich jetzt am Wochenende da ein bisschen aufholen, sage ich mal.
Da muss man kurz die Leute abholen, in Klammern mich. Was kann ich mir jetzt bei Grobschnitt, Grobschnitt heißt jetzt, dass du quasi so nicht so genau guckst, wo du den Cut setzt, oder damit es schneller geht.
Ja.
Das erfahren wir jetzt so wirklich am Ende von jedem Clip. Es ist einfach noch so, entweder wie so die Kamera runtergenommen wird oder wie es so ausgeschaltet wird oder wie so kurz nochmal so jemand mit der Maske ins Bild kommt.
Ja, so ungefähr. Grobschnitt heißt, man cuttet erstmal alles irgendwie hintereinander, so wie es vielleicht auch im Drehbuch gedacht ist, lässt ein paar Sachen weg, wo einem direkt auffällt, ey, das ist irgendwie langweilig oder das brauchen wir nicht. Und es geht quasi darum, erstmal zu zeigen, wie sehen denn alle Szenen, die man jetzt ausgewählt hat, aus dem riesigen Footage-Haufen hintereinander aus.
Mhm.
So wie man sich das erstmal gedacht hatte. Und dann kann man noch sagen, okay, dann schaut man sich das halt zusammen an und stellt fest, hey, diese Szene können wir vielleicht komplett kicken. Oder hier müssen wir halt den Rhythmus mal so anpassen, dass es genau stimmt. Schneiden wir eher in die andere Kamera, wenn man mit zwei Kameras ist oder später. Oder machen wir vielleicht noch eine längere Pause in der nächsten Szene, bevor sie anfangen zu reden miteinander oder so Rhythmusgeschichten, dann ist dann eher Feinschnitt.
Und wo ist da die genaue Abgrenzung zwischen Cutter und Regisseur? Oder gibt es sie überhaupt? Oder ist das eher
so ein bisschen... Naja, der Cutter macht es, also ich sitze am Rechner, habe die Maus in der Hand und schneide. Und der Regisseur guckt immer mal drüber. Wir haben es jetzt so gemacht, wir haben uns zusammen einmal das gesamte Footage angeschaut, nachdem ich das synchronisiert hatte und benannt hatte und sortiert hatte. Und haben gesagt, okay, yo, hier bei dem Clip, bei der Szene nehmen wir den Clip, Take 3 von mir aus, keine Ahnung, und das Ende von Take 4 und dann guck mal, wie du das zusammenbastelst. Oder ja, hier haben wir jetzt nochmal angeschaut, so steht es im Drehbuch, dann nehmen wir da vielleicht die Schnittbilder dazu, die wir noch gedreht haben oder so. Und dann hat man sich erstmal einen Überblick verschafft, was alles da ist. Und dann habe ich alleine das so angefangen, eben grob zu schneiden. Da bin ich jetzt dabei. Und dann treffen wir uns am Mittwoch wieder und der guckt sich den ganzen Grobschnitt an, Josie, Luis und ich. Und dann geben die beiden halt wieder Feedback, was sie sich wie vorgestellt haben. Und ich kann dann immer dazu sagen, ja, ist wahrscheinlich möglich, hab ich gesehen, haben wir noch da an Footage oder nee, glaube ich nicht, dass das passt. Oder hier, guck mal, bei dem, dass ich das weggelassen habe, da habe ich mir das und das beigedacht. Und dann kann man darüber diskutieren, ob man doch noch wieder was reinnimmt oder noch was weglässt oder so.
Mhm.
Und dann mache ich wieder alleine weiter und schneide es halt dann möglichst stimmig alles, sodass es dann irgendwann ein Picture-Lock gibt und ab dem Moment bin ich eigentlich raus aus der Nummer. Picture-Lock heißt sozusagen, es wird an den Bildern nichts mehr verändert.
Mhm.
Und ab da startet dann Sounddesign, Audioschnitt, Color Grading.
Mhm, okay.
Sowas.
Das ist dann, sind dann in der Regel dann, das macht dann hier in dem Fall andere Leute sozusagen.
Genau, das macht in dem Fall Richard Weller, macht Color Grading und zwei professionelle Profis machen netterweise für uns die ganze Audiobearbeitung.
Cool.
Ja.
Mensch, und strong. Aber trotzdem auch strong, dass du quasi den Cut machst. Weil, sind da noch andere Leute dabei?
Meinst du jetzt beim Schneiden? Nee.
Ja. Ja, das ist ja schon ist ein Projekt, nicht?
Das ist ein Projekt, ja, weil es einfach so viel ist. Ich in DaVinci jetzt noch nicht der Schnellste bin. In dem Schnittprogramm und was auch immer ein Hassle ist, sind die ganzen Audiospuren, weil wir haben ja mit vielen Mikrofonen gleichzeitig da noch Audio aufgenommen und die darf ich halt nicht verlieren irgendwie unterwegs, weißt du, die müssen halt synchronisiert bleiben und wenn ich da alles wild durcheinander schiebe und plötzlich schiebt sich eine Audiospur irgendwo über eine andere oder irgendwie was habe ich nicht mit ausgewählt, dann wird es halt richtig eklig, deswegen musst du halt sehr langsam immer mit Bedacht alles verschieben und auswählen, weil sonst hast du nachher gar keine Chance mehr, das wiederzufinden, an die richtigen Stellen zu packen und dann kann halt die, können halt die Audiomenschen nichts damit anfangen,
was ja.
du da gemacht hast.
Ja. Naja. Spannung, Spannung.
So, ja, so ist das Ding. Und dann hatten wir noch diese Woche wieder mal eine Live-Produktion. TV-Studio, ein Side-Event von unserem tollen Medienforum, was am 23. und 24. November endlich vorbei ist. Es macht schon noch Bock, aber das ist natürlich jetzt Endsport angesagt. Und das Side-Event war so, wir hatten am Anfang wieder eine Spielshow von Jonathan, Odini, Feud. Und da haben gegeneinander gespielt Leute aus dem ersten, dritten und fünften Semester gegen Siebtsemester und Absolventen, glaube ich. Und Masterstudiengang, genau. Sozusagen Jung gegen Alt so ein bisschen. Und mit Beziehung aufs Berufsleben waren so ein bisschen die Fragen gestellt. Und da geht es ja immer darum, wir haben 100 Studierende, Medienstudierende in dem Fall gefragt, was weiß ich, irgendeine interessante Frage. Nennen Sie einen Grund oder nennen Sie eine schlechte Spickmethode zum Beispiel. So. Und dann müssen halt die Teams erraten, was waren die meistgesagten Antworten.
Mhm.
Und je nachdem, wie viele Leute das gesagt haben, so viele Punkte kriegst du dann. Das ist immer ganz witzig. Stehen da vorne, überlegen rum, nennen irgendwelche Antworten, die irgendwie ein bisschen unter der Gürtellinie sind und dann ist es lustig.
Nice. So, und wie viele Leute sind da, gucken da so zu?
Also das TV-Studio war relativ voll. Ich würde sagen, wir hatten schon über 50 Leute auf jeden Fall im Publikum sitzen.
Stark.
Also, cool. Ich denke, fast 100 Leute, denke ich, werden da schon gesessen haben. Aber im Livestream weiß ich noch nicht, da kenne ich die Zahlen noch nicht, weil das haben wir auf Twitch gestreamt und dann war quasi eine halbe Stunde Pause. Und dann kam der zweite Part, What's Next, das war dann sozusagen mehr so das Ding vom Medienforum, wo dann halt diese Absolventen, die am Anfang auch noch mitgespielt hatten, dann in eine Talkrunde eingeladen wurden und zu beiden Moderatoren dann Fragen gestellt haben zu ihrem Berufsleben und wie sie von Mittweida halt dorthin gekommen sind jetzt. Und dann das Publikum halt Fragen gestellt haben und so. Das war interessant. Und ich muss sagen, Lukas Hessner, einer unserer ModeratorInnen, hat es sehr gut gemacht und sehr gute Nachfragen immer gestellt und so. Das ist, glaube ich, sehr gut geworden, aber da weiß ich auch nicht, wie viele Leute sich das noch auf YouTube angeguckt haben. Zum Glück sind viele von der Spielshow nachher noch da geblieben im TV-Studio. Sind sich alle weggerannt. Ja, ich glaube, das war ganz gut und mein Job war halt, wie immer, die Design-Sachen dafür zu bauen, mit meinem Team zusammen die Logo-Loops, Vorspende, Abspende, Einspieler zu gestalten. Und das war soweit diesmal ganz gut, dass alles rechtzeitig fertig war und ich an dem Tag selber dann eigentlich fast nichts mehr zu tun hatte. Und ich durfte halt keinen Job in der Production normal übernehmen, irgendwie Kamera machen oder Set AL oder Regie oder irgendwas, weil das halt mein Ding war und falls irgendwas gewesen wäre, hätte ich dann halt dort die Zeit gebraucht. Deswegen war jetzt der Tag für mich nicht so spannend, aber das Catering war gut.
Es gibt ständig Catering bei dir.
Also, bei Produktion gibt es da dort. Das ist immer gut, ja.
Ja, auch in Leipzig im Stadion gab es schon Catering. Ja,
na klar. Amazing. Catering ist mega wichtig.
Genau. Mir ist noch eingefallen, noch ganz wichtig, ich habe noch, ich war am, natürlich habe ich so ein bisschen Family Time gemacht in Dresden. Ich war spazieren und habe noch mit meinem Vater diskutiert übers Gendern. Und das war auch Fun Times, weil normalerweise ist mein Vater ja auch, also mein Vater ist ja, ich schätze ihn eigentlich als sehr so rationalen Typ ein und ich rede eigentlich sehr, sehr gern mit ihm über viele Sachen und diskutiere gerne mit ihm über politische Sachen und so, weil ich schon auch oft meine Meinung ändere durch meinen Vater. Ne? Der hat schon einen Point, so. Ganz oft. Und jetzt bei dem Gender-Ding hatte ich so das Gefühl, das war dann doch was so eine Generationssache. Und es war eben nicht ganz so rational, wie ich das gewohnt bin von meinem Vater. Da würde er mir natürlich jetzt widersprechen. Liebe Grüße. Aber das war auf jeden Fall interessant. Ja.
Welche Position hast du da vertreten?
Naja, ich habe die Position vertreten, dass ich das Gendern an sich verstehe, gut finde und mache. Aber das quasi, die ich schon, und da war ich mit meinem Vater sehr einig, der Meinung bin, dass es halt, dass daraus so eine sehr ideologische Sache oft wird. Mhm. Also, dass zum einen gibt es Leute, die so das Gefühl haben, wenn sie gendern, dann ist das so das ultimative Aushängeschild dafür, dass sie für die Gleichberechtigung sind und sich darauf so ein bisschen was einbilden, so in die Richtung.
Mhm.
Und auf der anderen Seite gibt es die Leute, die sagen, das ist basically schon eine Einschränkung meiner Meinungsäußerung, wenn Leute gendern. Also das ist dann so eine, wird dann so eine ganz komische, da ist dann so eine ganz komische Perspektive, dass es irgendwie so Wortungetüme sind, die die deutsche Sprache verschandeln, und außerdem ist es ja, wird es ja irgendwie aufoktroyiert und keine Ahnung. Und ich finde, das sind zwei Extreme, und außerdem ist es auch so, dass es dann manchmal hat so quasi gar kein, ist es gar kein Thema in der öffentlichen Debatte, und manchmal ist es so ein Riesenthema, und dann ist es, finde ich, manchmal zu groß, da wird so übertrieben dargestellt, als wäre es jetzt mega wichtig, als wäre das jetzt so ein zentraler Punkt. Zum Beispiel wird ja auch manchmal kritisiert, dass zum Beispiel die Linkspartei oder so quasi sich teilweise mit Identitätsthemen auseinandersetzt, die jetzt einfach nicht die Kernthemen der traditionellen Linken sind, und dadurch verlieren sie so ein bisschen Wähler. Und ich glaube, da sowas wie Gendern würde ich damit reinzählen. Also du erwischt teilweise einfach nicht den traditionellen Linkswähler, also sozusagen irgendwie Unterschicht, irgendwie schwierige Arbeitsbedingungen, bla bla bla, den kriegst du nicht mit Gendern. So, das ja, kann ich schon verstehen. Genau, aber trotzdem Gender, oder versuche ich zu gendern, wenn ich dran denke, und finde das an sich gut, und ja, da habe ich dann so ein bisschen mit meinem Vater drüber diskutiert, weil er findet es quasi Quatsch auf politischer Ebene, und damit findet er es aber auch Privatquatsch sozusagen.
Mhm. Also ich habe, achte da eigentlich in meinem Alltag gar nicht drauf. Bei mir ist das noch überhaupt nicht drin, das Gendern so.
Mhm.
Ich habe es jetzt, man hat es vielleicht jetzt auch hier gehört, jetzt ein paar Mal schon gesagt, im Bezug immer aufs Medienforum, weil da halt das Wording so festgelegt ist und ich andauernd damit halt da konfrontiert bin, dass man irgendwas reinschreibt, beim Abspann schreibst du halt Moderatoren ein, und dann kommt halt direkt als erste Feedback, ja, da muss aber ModeratorInnen stehen, so. Mhm. Und dadurch ist das dann so langsam drin, und dann achtet man dann auch darauf bei Sachen, die man irgendwie veröffentlicht und so, die man zeigt, dass da das gegendert mit drin steht. Zur ganzen politischen Sache habe ich irgendwie noch keine sinnvolle Meinung für mich so gefunden. Ich finde, dass es schon noch sehr nervig ist, das Gendern an sich. Ich finde das irgendwie sprachlich einfach nicht schön so. Ich finde es auch ein bisschen umständlich, das manchmal so zu formulieren, einfach weil es auch noch nicht so natürlich in meinem Sprachgebrauch halt drin ist. Und habe häufig den Eindruck, dass es auch nicht von jemandem dann irgendwie wertgeschätzt wird. Also ich habe häufig den Eindruck, den Leuten ist es völlig egal, mit denen ich normal so konfrontiert bin in meinem Leben, ob da jetzt gegendert wird oder nicht. Also ich habe nie das Gefühl, ich habe noch nie das Feedback bekommen von irgendeiner betroffenen Person, die dann gesagt hat, hey, ich hätte es schon cool gefunden, wenn du irgendwie gegendert hättest, oder wenn nicht jetzt in Bezug auf mich unbedingt, wenn da jetzt irgendwo gegendert worden wäre. Und deswegen habe ich jetzt auch noch nie so selber gemerkt, okay, es ist wirklich wichtig, was das zu machen. Weißt du?
Ja, also ich denke auch, da zeigt sich natürlich auch, dass es quasi für mich auch ist es quasi eher quasi eine kleinere Sache, jetzt gemessen daran, wie viel Impact das hat. Aber mein Gedanke dabei ist schon auch, dass man nicht, dass es quasi nicht nur um, es geht sicherlich auch um das Respektthema und darum, dass man quasi will, dass Leute sich konkret angesprochen fühlen. Das sehe ich auch so. Und ich glaube aber auch, dass es quasi, gerade wenn man jetzt schaut, dass Frauen oft schon gar nicht mit angesprochen werden, weil man die männliche Form benutzt, dass es eben auch implizit quasi Frauen anspricht, was eben auch wichtig ist. Also dass du quasi bei bestimmten Berufsgruppen oder was auch immer quasi immer auch Frauen mit ansprichst, das führt natürlich auch dazu, dass einfach rein psychologisch betrachtet Leute eher Bilder zum Beispiel im Kopf haben von Frauen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt von Gender, den ich halt auch relevant finde. Also dieses ganze Argument in die Richtung, dass du, wenn du Leuten vom Mathe-Test nur männliche Mathematiker zeigst oder ihnen vorher sagst, dass Männer im Durchschnitt besser in Mathe sind als Frauen, dann schneiden die Frauen viel, viel schlechter ab. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen applicable bei dem Gender-Thema, dass du quasi
sowas finde ich immer ganz schwierig, schon allein so einen Test, also sowas zu machen und daraus so ein Argument abzuleiten, das ist irgendwie, das finde ich, ist das, was Sexismus ausmacht. Also guck doch einfach, wie es ist. Ist es denn so, dass Männer durchschnittlich in Mathe besser sind als Frauen, oder ist es andersrum? Und erzähl einfach das und fertig. Weißt du? Also daraus einen Test zu machen und irgendwie die Vorstellungskraft der Leute dann dadurch irgendwie zu beeinflussen und dann zu sagen, okay, jetzt hat sich das Ergebnis so oder so verschoben, ist doch völlig egal. Also
Naja, aber es ist ja schon ein psychologisches Experiment einfach.
Ja, aber so, also sowas, da sehe ich irgendwie nicht so richtig den Sinn dahinter.
Also da geht es quasi ja, bei dem Experiment geht es eben darum, zu schauen, ob es eben schon, ob eben Sprache konkret die Leistung beeinflusst.
Ja, das denke ich, also ja.
Und das ist ja,
das finde ich das interessant. Das wäre
ja auch so ein klassisches Ding, was man sich beim Gendern eben überlegen könnte. Macht es denn, abgesehen von diesem Respektsthema, überhaupt einen Unterschied?
Ja, ich verstehe natürlich, worauf das abzielt. Ich finde nur diese Herangehensweise immer irgendwie kritisch. Also wenn man allgemein sowas sagt oder solche Tests macht, das ist immer das, da sind irgendwie Männer besser als Frauen in der und der Konstellation oder so, guck doch einfach nach in den Statistiken, wie die Leute wirklich abschneiden. Und wenn es da keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen gibt, dann macht da auch keinen Unterschied draus. Also ich finde, schon allein so ein Thema so groß zu machen, birgt immer die Gefahr, dass es irgendwie sexistisch wird für irgendeine Gruppe.
Naja, aber man braucht ja schon irgendwie eine objektive, oder nicht objektiv, naja, objektiv, also so objektiv wie möglich, so Datenpunkte zu dem Thema. Du kannst ja quasi nicht, du kannst ja nicht sagen, ja, das macht voll den großen Einfluss, aber du hast eigentlich gar keine Daten dazu oder gar keine Experimente, sondern es ist eher so ein Gefühl. Und ich würde jetzt schon sagen, dass das, wenn du zum Beispiel dich fragst, ob lohnt sich das, in Stellenausschreibungen zu gendern, weil dann quasi Frauen, zum Beispiel jetzt Frauen, sich das besser vorstellen können und vielleicht motivierter sind, sich zu bewerben. Das ist ja was, das kannst du ja total schwer so einfach so erheben, ohne dazu sozusagen solche speziellen Experimente zu machen, die natürlich nur begrenzt sind und die nicht die Realität widerspiegeln. Aber trotzdem kannst du ja nicht einfach die Frauen fragen, warum sie sich nicht beworben haben, weil da kommen ja dann eben ganz unterschiedliche Antworten raus.
Ja.
Die sich nicht unbedingt darauf beziehen.
Ja. Also wenn man das immer so für diesen einen bestimmten Fall betrachtet, mag das irgendwie Sinn machen. Ich finde nur häufig diese Grundhaltung, auch mit diesen Berufsbildern zu sagen, das ist typisch Mann und das ist typisch Frau und das müssen wir jetzt irgendwie ändern und das muss jetzt auch typisch Frau werden, das finde ich impliziert immer so ein bisschen das, was bisher nur von Männern oder nur von Frauen gemacht wird, ist irgendwie nicht so viel wert. Das muss das andere Geschlecht irgendwie auch jetzt machen. Also, weißt du, das, was du nur bisher...
Aber findest du das dann quasi... Du meinst, dass es an sich zu einem Wert erhoben wird, dass es gleich verteilt ist, oder wie?
Ja, ich finde vor allen Dingen, dass dann in dem Moment das, was bisher der Fall ist, also was bisher Frauen mehr machen, weniger wertgeschätzt wird. Weil es ja, also für mich klingt das Argument dann schnell so, wie, weiß ich nicht, was jetzt ein typischer Beruf wäre, wo man sagt, okay, da brauchen wir mehr Frauen. Zum Beispiel Pilot.
STEM, also ja, oder Naturwissenschaften oder sowas.
Hm. Und da, das mag ja sein, dass da weniger Frauen als Männer arbeiten und dass es bestimmt viele Frauen gibt, die da eigentlich was voranbringen könnten. So seh ich alles. Aber es klingt so ein bisschen danach, wie das, was Frauen bisher machen an Arbeit oder vielleicht auch gerade für Frauen, die vielleicht gar nicht arbeiten gehen, die vielleicht Hausfrau sind und sich nur um Kinder kümmern, als wäre das weniger wert. Dadurch, also so ein Beruf, den nur Männer machen, als wäre der irgendwie mehr wert und deswegen muss jetzt da auch drum gekämpft werden, dass das auch Frauen machen. Und das finde ich halt immer schwierig, weil das dann so klingt, als wären diese anderen Berufe, wo es eben mehr Frauen gibt oder wo es ausgeglichen ist, als wären die halt unwichtiger. Weißt du, wie ich meine?
Okay. Ja, also ich meine, da muss man natürlich, da ist natürlich jetzt nicht die direkte Aussage, sondern das ist das, ne? Ja, das, wenn man das damit verbindet, oder wenn du das damit verbindest, dann ist das natürlich blöd. Und ich sehe das schon auch so, dass es natürlich, musst du dir natürlich auf der anderen Seite auch angucken, was haben jetzt, also gibt's nicht Sachen, die auch völlig in Ordnung sind, wenn das zum Beispiel ungleich verteilt ist oder so, weißt du? Das sehe ich genauso. Und außerdem musst du auch gucken, was sind denn Sachen, die Männer einfach nicht machen. Und ist es nicht auch voll gut, wenn ein Vater mal öfter zu Hause ist. Weißt du? Also, ja. Die Fragen muss man sich natürlich genauso stellen.
Ja.
Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich würde jetzt hier nicht direkt diese Verbindung sehen. Also, für mich bedeutet das, wertet das jetzt nicht irgendwie die nicht klassische frauendominierte Berufsgruppen ab, wenn ich sage, ich brauche mehr Frauen in den Naturwissenschaften, weil die sind eigentlich genauso gut wie die Männer. Und schneiden genauso gut in der Schule ab, aber die kommen einfach nicht an in den Berufsgruppen.
Ja, ich finde halt immer, es ist schwierig, auf der einen Seite muss man halt sagen, ja, man muss irgendwie da mal drüber reden und das Problem muss den Leuten bewusst sein, dass es da Unterschiede gibt, die es vielleicht nicht braucht. Aber auf der anderen Seite, wenn man halt so viel über diese Unterschiede redet und so viel darüber diskutiert und so viel labelt, dadurch entstehen auch häufig erst solche Bilder im Kopf von Menschen, dass das da große Unterschiede gibt und dass das, also weißt du, wie ich, also dadurch werden erst solche Rollenbilder verfestigt. Nicht so
durch die, ja, aber ich meine, sonst, also ist ja natürlich schwierig, über das, wenn man das jetzt als Problemfeld ansieht, dann muss man natürlich darüber reden. Und es ist ja jetzt nicht so, als wären die bisherigen Rollen, also als wären die bisherigen Berufsverteilungen so, weil Leute zu viel über Männer- und Frauenrollen geredet haben. Und wenn man dann nicht mehr drüber redet, ist das Problem irgendwie nicht mehr da.
Ja, das ist richtig. Ja.
Ja. Aber ich kann das auf jeden Fall verstehen. Und ich glaube, das ist natürlich, also ich verstehe den Punkt, dass du sagst, dass es natürlich total begrenzt auch in gewisser Hinsicht ist. Ne? Man sagt auf der einen Seite, dass es soll alles viel ausgeglichener sein. Und dann fängt man wieder an mit so, also es gibt ja Frauenberufe.
Ja, genau.
Und da sind zu wenig. Und dann gibt es ja klar Männerberufe und die sind so und hier. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, das stimmt.
Gut, wollen wir zum nächsten springen?
Ja, gerne.
Ihr habt es vielleicht auch schon mitbekommen da draußen. Es gibt gewisse Aktivisten, die sich die sich auf die Straßen kleben.
Ja.
Und mich hat das so ein bisschen getriggert, dieses Thema. Und ich finde die Diskussion darum auch sehr interessant. Wie weit darf Demonstration gehen? Wo schränkt sie vielleicht zu doll irgendwie die Freiheit von anderen Menschen ein und wo nicht? Und deswegen würde es mich sehr interessieren, was du jetzt dazu sagst, Moritz. So aus dem Bauch heraus, ist es denn okay, wenn sich Leute auf die Straße kleben, um den Verkehr behindern, um so ihre Botschaft klar zu machen? dass es hier mit dem Verkehr okay, nicht so mal, weitergehen was, kann, zum Beispiel.
Du musst, also ich bin wirklich ganz, ganz peinlich schlecht informiert über die gerade über die jetzige
ja,
politische Lage.
Gar nicht, gar kein Problem.
Also in welchem, ja, kannst du mich noch mal kurz abholen, warum, also was war die konkrete Festkleberaktion?
Die konkrete Festkleberaktion würde ich jetzt gar nicht so ausmachen. Also es gibt immer wieder halt Fälle, wo sich auf die Straße geklebt wird, auf Kreuzungen oder auf Autobahnen, um halt den Verkehr zu behindern. Mhm. Um quasi das Statement zu setzen, merkt er selber, mit so viel Verkehr kann es hier nicht weitergehen in unserer Welt. Mhm. Das ist schlecht für unser Klima und für unsere Umwelt und so weiter. Und das generiert natürlich extrem viel Aufmerksamkeit, ne? Weil extrem viele Leute
ja,
stecken fest und müssen sich damit auseinandersetzen, was die da vorne zu erzählen haben. Ob das ja, jetzt natürlich, also davon abgesehen, dass wenn ich jetzt irgendwo hinten im Stau stehe, das vielleicht nicht so mitkriege, aber ich erfahre ja trotzdem im Nachhinein, okay, ich stand da jetzt im Stau, weil da waren irgendwelche Aktivisten und die wollten irgendwie das und das. So.
Mhm.
Und das ist natürlich gutes Mittel, um seine Botschaft rüberzubringen, sag ich mal. Also es kommt auf jeden Fall an.
Mhm.
Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie kommt es an? Und ist es okay, dafür so sehr andere Menschen einzuschränken, die dann da irgendwo ewig im Stau stehen oder in den Umweg fahren müssen oder
mhm,
so, ne? Zur Arbeit wollen oder zum Krankenhaus oder was weiß ich.
Mhm. Ja. Also, ich muss natürlich sagen, dass ich so einfach vom, ich bin ja vom Typ her einfach gar nicht so der Aktivismus-Typ.
Mhm.
Deswegen ist natürlich mein Bauchgefühl, mein Bauchgefühl sagt eher, Leute, das bringt nichts, weil das quasi die Leute so auf die Palme bringt, jetzt mal hart gesagt, dass es quasi eher dazu führt, dass Leute sagen, naja, seht da doch, die Klimaaktivisten, die haben alle einen Knall. So.
Ja, das, die Befürchtung habe ich auch, ja.
Das ist so meine, das wäre jetzt so meine Kernsache, weißt du, weil ich, also, wenn ich mir jetzt Leute überlege, die, wo ich mir wünschen würde, dass sie etwas, ja, etwas mehr noch sich dem Problem des Klimawandels bewusst würden, die Leute würden ganz sicher nicht die Meinung dadurch ändern, dass sich irgendein Klimaaktivist auf die Straße klebt. Aber ich sehe natürlich, dass es vielleicht auch gar nicht unbedingt das erste Ziel ist von dem, der sich da auf die Straße klebt. Der will quasi nicht im ersten Moment ein voll gutes Argument bringen, beziehungsweise der will nicht direkt ganz viele Leute überzeugen, sondern der will einfach verhindern, dass das Problem aus den Köpfen rauskommt. Dass es quasi, dass es so ein bisschen einschläft.
Genau, es geht halt um Aufmerksamkeit für das Thema erstmal.
Und ich sehe schon, dass meine Position und wie ich allgemein so über Politik rede und so, dass die einfach müsste ich mich schon einer gewissen Kritik stellen, weil wenn alle Leute so wären wie ich, glaube ich, dann würden auch viele Themen einfach wieder einschlafen, weil man einfach nicht in der Endkonsequenz quasi genug cared, als dass es permanent an der Tagesordnung bleibt. Und der Klimawandel ist natürlich davon total gefährdet. Das sieht man ja, weil es einfach permanent Probleme gibt, die in näherer Zukunft so problematisch sind, dass sie immer wichtiger sind als das große Problem Klimawandel, was natürlich insgesamt vielleicht noch ein größeres Problem ist, aber eben erst später.
Ja, das sehe ich auch.
Und die Frage ist halt, wie schafft man es, das Problem auf der Agenda zu halten und in der öffentlichen Debatte zu halten, ohne dass es diese, dass es quasi immer wieder Leute gibt, deren einziges Ziel es ist, dass es in der öffentlichen Debatte ist.
Ja, das ist ein Ding, auf jeden Fall. Und was sagst du jetzt an sich zum Sitzprozess? Schränkt das irgendwie andere Menschen zu sehr ein, wenn man sich da anklebt? Oder ist es eigentlich vertretbar als Gesellschaft? Man muss sich halt damit auseinandersetzen, dass Leute so für Aufmerksamkeit für ihre Themen sorgen in der Demokratie.
eine ganz schwierige Frage.
Ja.
Also ich würde jetzt, also an sich, also meine Position dazu ist auf jeden Fall sehr schwach. Es schlägt nicht besonders krass aus, aber ich würde sagen, also an für sich ist das Thema Klimawandel schon groß genug und wichtig genug, dass man dafür quasi sowas in Kauf nimmt. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, die Leute, die dort konkret betroffen sind in der Situation, da kann man, muss man eben davon ausgehen, wenn man so eine Aktion macht, die sind ganz bestimmt nicht danach mehr sensibilisiert für den Klimawandel.
Ja.
Sondern die zeigen ganz sicher Reaktanz und sind dann so, lol, was ist das für ein Spaß? Ich will zur Arbeit. So, und wenn die dann rauskriegen, okay, es war ein Klimaaktivist, dann ist es wirklich auch so, okay. Und die meisten Leute differenzieren dann nicht, ob das jemand von Extinction Rebellion ist oder ob das irgendein Privattyp ist, der sich da festgeklebt hat oder, ne, und sagen dann nicht, okay, ja, Fridays for Future finde ich gut, aber es gibt so ein paar Organisationen, die sind dann so ein bisschen zu extrem, sondern die sind dann halt so, ach, wieder so ein dummer Klimatyp mit reichen Eltern, der kein anderes Thema hat als dieses Klimathema und jetzt glaubt, sich hier festkleben zu müssen. Ja.
Ja.
Ja, was ist denn deine Meinung dazu?
Ja, ich finde es auch sehr schwierig, einmal aus dem Punkt, die Leute zu verlieren, die abzufacken und damit nicht für das Thema zu sensibilisieren und auch aus der Sicht, dass man sagt, hey, wir kleben jetzt die Autobahn zu und deswegen kommt der Krankenwagen nicht mehr durch. Das ist halt blöd, weißt du? Das ist halt ungünstig, irgendwie.
Ja, das ist ungünstig.
Da ist dann halt auch direkt, also da ist dann auch keinem geholfen, so richtig. Andererseits jetzt mega große Aufmerksamkeit für das Thema dadurch wieder in den Medien, weil es ist eine neue Demonstrationsform und eben auch gerade dadurch, dass sie solche Probleme hervorruft, wie feststeckende Krankenwagen, wird es halt erst zu einem großen Thema. Weißt du, wenn die sich jetzt auf dem Bürgersteig festgeklebt hätten und die Leute drum rumlaufen müssen, hätte kein Schwein interessiert.
Ja, true.
So.
Absolut.
Und jetzt ist halt für mich das Problem, dass ich denke, dass es so viel negatives Licht auf die ganze Sache wirft, dass es im Endeffekt trotz der hohen Aufmerksamkeit für das Thema keinen Fortschritt in Richtung Klimaschutz bringen wird.
Ja, das wäre jetzt auch mein Bauchgefühl.
So. Ja.
Auf jeden Fall. Genau.
Ja, und dann gibt es noch, die Kunden, die Kollegen, die in Galerien gehen und Kunstwerke mit Tomatensauce oder Kartoffelbrei bewerfen. Einfach auch, um mal Aufmerksamkeit zu bekommen. Und da bin ich noch gar nicht dahinter gestiegen, was da die Mission ist. Also, es ist halt, da ist halt immer das Argument, ja, die sind halt mit Glasscheiben geschützt, die Kunstwerke. Aber das ist schon ein Ding, wenn du so ein Monet.
Ja, aber warte mal, aber was ist denn jetzt überhaupt, was ist denn überhaupt das Statement dann?
Na, das habe ich auch nicht so ganz geblickt.
Warte, ich muss jetzt nochmal das, also ich weiß, weißt du, weil bei dem Festkleben auf der Autobahn, da bin ich ja noch so,
weißt
da
direkt kann man um ja schon Verkehr verstehen, geht, was sie wollen. Ne?
Ja, es geht um den Verkehr, genau, und die sind einfach so, halt, stopp, Leute, guckt auf mich, ihr müsst jetzt alle stehen bleiben wegen mir, weil ich mache jetzt hier das Klimathema wieder groß. Und das kann man jetzt sehr egoistisch interpretieren oder halt mega altruistisch, aber bei dem Monet bewerfen mit Kartoffelbrei verstehe ich gar nicht, was das Goal ist, weil die blockieren ja nichts, die Leute sind auch nicht gezwungen, darüber nachzudenken, sondern die werden einfach dann rausgeworfen. Und wenn sie Pech haben, haben sie das Kunstwerk wirklich demoliert und müssen Milliarden zahlen oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, was da die...
Ja.
Aber was ist denn jetzt der... Also was ist quasi der... Normalerweise hat das ja dann immer noch so einen philosophischen Hintergrund, dass sie dann irgendwie sowas sagen wie keine Ahnung, wenn der Klimawandel weit genug voranschreitet, dann spielt Kunst gar keine Rolle mehr und es ist quasi gerade die falsche Priorität, dass ihr jetzt euch um Kunst kümmert.
Oder naja, also die Aussage von einer Demonstrantin war, braucht es erst Tomaten auf diesem Gemälde, damit ihr uns endlich zuhört. Also es war schon ein reines Aufmerksamkeitsding.
Ja, ich lese hier gerade auch, ich habe gerade so einen Artikel hier. Hier steht, die Unterschrift auf Twitter, also das wurde natürlich auf Twitter gepublished, dem Qualitätsmedium schlechthin, um Qualität zu publishen. Die Unterschrift,
ja.
Was ist Mehrwert für alle, Kunst oder Leben?
Ja, schwierige Aussage, aber ja.
Menschen hungern, Menschen frieren, Menschen sterben. Wir sind in einer Klimakatastrophe und alles, wovor ihr Angst habt, sind Tomatensuppe und Kartoffelbrei an einem Gemälde. Wisst ihr, wovor ich Angst habe? Davor, dass die Wissenschaft sagt, dass wir 2050 unsere Familien nicht mehr ernähren können. Braucht es Kartoffelbrei auf einem Gemälde, damit ihr zuhört? Dieses Gemälde wird nichts mehr wert sein, wenn wir uns um Essen streiten müssen. Wann ist der Punkt erreicht, an dem ihr hinhört und nicht einfach so weitermacht?
Ja, und es ging auch, ja, ich glaube, es ging auch in dem Punkt quasi zu zeigen, wir machen hier was so kaputt wie quasi unseren Planeten, weißt du? Unwiederbringlich. Es ist jetzt halt hin und so wird es genauso passieren mit der Erde. Es wird genauso hin sein. Ja.
Ja.
Ach ja, und ach doch, jetzt fällt mir eine Sache wieder ein, was nämlich auch noch ein Ding war, dass es bei häufig eher bei Ölgemälden gemacht wird, weil das Öl ja ein Problem ist. Weißt du, Erdöl.
Ah, das ist Quatsch.
Aber das war ein Ding. Das war in London nämlich das Ding. Wo der Van Gogh beworfen wurde, wie auch immer man das jetzt sagen soll. Sein Ölgemälde. Und da war dann die Aussage, ja, stopp doch den ganzen Verbrauch von Öl und Lieferung und was weiß ich.
Ja, also ich würde jetzt sagen dazu, das ist so ein Ding, das würde ich auch, also das, ja, das ist, eigentlich ist es so ähnlich wie mit dem mit der Straße ankleben, dass man auch sagen würde, ich glaube, damit werden viele Leute noch mehr Anti-Klimaschutz oder Klimaaktivismus als vorher, weil alle sind, what the fuck, was soll das? Aber es sollte sich schon jede Person, die quasi sagt, das ist dumm, trotzdem auch fragen, was denn die Angst dieser Leute dahinter ist. Und ich würde sagen, die ist natürlich durchaus sehr real und auch gut fundiert. Und man muss sich natürlich fragen, was macht man denn oder was ist denn die eigene Position dazu? Stimmt man denn dazu, dass es sein kann, dass 2050 quasi so ein Katastrophenszenario ist, wie die das so beschreiben? Oder wenn es nicht 2050 ist, vielleicht 2070 und macht es denn wirklich einen Unterschied, ob es jetzt 2050 oder 2070 ist und was macht man dann daraus? So, also es reicht halt nicht zu sagen, das ist mega dumm. Und dann aber nicht sich damit auseinanderzusetzen.
Richtig, aber ist das nicht die Gefahr, diese Form von Protest gerade hervorruft? Dass die Leute einfach nur sagen, das ist mega dumm?
Ja, genau. Das glaube ich halt, das ist genau die Gefahr. Voll. Das sehe ich auch.
Ja. Und ich weiß nicht, natürlich.
Ich habe mir gerade vorgestellt, wie es jetzt wäre, wenn die Situation deutlich schlimmer wäre. Also gleiche Aktion.
Ja.
Genau, gleiche Aktion. Aber quasi die Erde ist schon, sagen wir mal, 1,8 Grad wärmer. Es gibt quasi alle 3 Monate so einen Vorfall wie hieß das nochmal? Flut in?
Im Ahrtal.
Im Ahrtal, genau, gibt es so, oder jeden Monat, es passiert eigentlich ständig sowas, ja, und sieht man das dann noch genauso? I don't know.
ja, ist ein interessanter Gedankengang, aber ich würde sagen, doch, das sieht man dann noch genauso.
Okay.
Also dann ist ja, also, gerade da würde ich vielleicht sagen, Digga, also, wer es nicht dadurch checkt, was schon in unserer Welt gerade passiert, der checkt auch nicht dadurch, dass du einen Van Gogh kaputt machst.
Ja.
Und dadurch, dass, also da ist doch dann schon so viel Aufmerksamkeit auf diesem Thema, wenn irgendwie jede Woche das A-Teil kaputt ist, was dann auch irgendwie langweilig ist, weil das ist dann einmal kaputt und dann ist es halt kaputt. Aber so nach dem Motto, dann ist doch genug Aufmerksamkeit auf dem Thema, da brauche ich doch jetzt nicht noch irgendwie mich ankleben und mit Farbe mit Tomatensauce um mich werfen.
Hm.
Aber keine Ahnung, vielleicht sehe ich das auch falsch und es ist immer noch trotzdem noch nicht genug Aufmerksamkeit auf dem Thema. Aber trotzdem sich irgendwie diese Form des Protestes noch nicht so erfolgreich in der Endkonsequenz.
Hm. Ja, ja, same, würde ich auch sagen. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Sache.
Ist mal wieder was Neues, die Jugend soll sich ausprobieren.
Genau. Einfach auch mal Essen auf Kunstwerke schmeißen.
Hatten wir also, noch
nicht. Es gibt
schon
so ein paar alte Meister in Dresden. Da würde ich auch gerne mal ein bisschen.
Da hätte ich jetzt nichts dagegen, ja.
Genau, da hätte ich jetzt auch nichts. Ich würde einfach mal ein paar Kunstwerke raussuchen, die können wir mal schicken an die.
Da können Sie was draufwerfen.
An die letzte Generation oder Extinction Rebellion oder so und dann können Sie einfach mal gucken, ob Sie nicht da auch mal was draufschmeißen. Weil ich finde eigentlich Monet finde ich noch ganz cool so, den würde ich eigentlich behalten.
Ja.
Aber wie gesagt, so ein paar ganz alte Werke. Kann man schon mal weghauen.
Also grundsätzlich.
Und es gibt auch sicherlich.
Also grundsätzlich finde ich jetzt auch die Sonnenblumen von Van Gogh mega überhyped. Aber trotzdem ist es halt ein schönes, wertvolles Gemälde so. Und viele Leute freuen sich daran, das zu sehen. Und es wäre schade, wenn dieser Kunstschatz verloren geht. Was halt wahrscheinlich nicht geht, weil da halt, wie gesagt, eine Glasscheibe davor ist. Und wenn da jetzt am Rand ein bisschen was bekleckert ist, mein Gott, das werden die schon wieder restauriert bekommen. Aber trotzdem finde ich die Aussage an sich auch nicht verkehrt, dass es durchaus Gemälde gibt, um die es jetzt nicht schade ist. Aber das liegt halt daran, dass ich jetzt nicht so den ausgeprägten Kunstgeschmack habe.
Ja, ja. Also sie könnten natürlich, ich verstehe schon, warum sie das ne, bei so Classics machen müssen, weil wenn sie, es könnte natürlich sein, wenn sie jetzt in so eine sehr moderne Ausstellung gehen, dass man dann das gar nicht versteht so richtig, was jetzt eigentlich anders ist als vorher.
Ja, vor allem, dann wird es auch noch als künstlerischer Akt wertgeschätzt.
Genau, oder ne, dann macht man so das irgendwie so in so ein anderes Kunstwerk rein und die Leute sind dann so, ah, interessant, ja, und gehen, ja, das ist dann nicht ganz so effektiv irgendwie.
Hm.
Naja.
Und es ist halt auch so ein bisschen so ein, ich finde diese Dimension auch sehr interessant, weil man ja, es gibt so ein gewisses Verhalten, was man einfach hat, wenn man in einer Galerie ist. Also eine Galerie ist jetzt häufig nicht mega krass gesichert. Also ich könnte schon, wenn ich das jetzt will, einfach so ein Gemälde da anfassen. Weißt du, wie ich meine? Natürlich würde da jetzt wahrscheinlich irgendein Alarm losgehen oder so und es gibt auch Videokameras, die dann sagen, hey, das warst du, fass das nicht an. Aber man, und es gibt da auch irgendwelche Aufseher, die im Fall des Falles sowieso nichts machen können, aber trotzdem gibt es so ein grundsätzliches Verhalten, dass man das irgendwie wertschätzt und respektiert und nicht laut rumschreit und nicht rumrennt und nicht die Gemälde anspuckt und nicht isst und irgendwas voll krümelt. So. Das ist einfach so, so das typische Verhalten in so einer Kunstgalerie. Und damit wird halt einfach krass gebrochen und das weckt die Leute vielleicht schon an sich einfach auf.
Ja, ja, das ist sicherlich der Gedanke, ja.
Aber die Frage ist jetzt halt, hätte das gereicht, wenn ich da jetzt, weiß ich nicht, mich an den vor den Van Gogh irgendwie an die Wand geklebt hätte und irgendwie dort Hardcore-Party-Mucke aufgedreht hätte? Hätte das gereicht oder brauchst du schon die Tomatensauce auch auf dem Gemälde?
Ja, da muss man mal einen Aktivist fragen, wie so die Erfahrungswerte sind.
Weil du hast halt dann, du hast halt nicht so richtig was zerstört und dadurch ist natürlich, kommt auch nicht dieser Fact rüber, ich habe jetzt sowas kaputt gemacht, so wie du unsere Erde kaputt machst.
Und wie gesagt, wie du schon meintest, die Leute auf der Autobahn wurden halt blockiert, aber wenn du dich im Museum festklebst, dann sind alle einfach nur so, okay, die Musik wird ausgestellt und es ist nicht so richtig.
Ja, ja. Es reicht halt nicht.
Das reicht nicht so
das
ganz.
Den genau. Punkt verstehe ich schon. Okay, ja, schwieriges Thema.
Ja.
Wir wissen auch nicht, wie wir das besser machen könnten. Aber so richtig gefällt es uns auch nicht, wie es gemacht wird.
Nee, genau. Classy.
Das ist immer ein guter Ausstieg.
Was denkt, also falls jemand anderes da noch eine Meinung zu hat, gerne, könnt ihr das gerne mal schreiben. Das würde mich interessieren. Ja, genau.
So machen wir das.
Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal einen Cut, oder?
So machen wir das.
Und
wünschen eine schöne Woche und hoffentlich hören wir uns bald wieder.
Ja. Bis bald.
Ciao.
Macht's gut. Ciao.